Immer wieder treten Leute auf, Menschen, die sich durch besondere geistliche Erfahrungen auszeichnen, hervortun. Bis dahin, dass sie behaupten, sie hätten sich Gott in besonderer Weise genähert. Und so warnt Jesus, wenn sie zu euch sagen werden, siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt ihnen nicht. Und trotzdem können uns solche Dinge verunsichern in unserem persönlichen Glaubensleben. Oder auch wenn jemand besondere Kräfte besitzt, da mag sich der eine oder andere fragen, ob Gott wohl noch in ihm wohnt, ob er wirklich zu Gott gehört oder nicht, wenn er diese Erfahrungen mit den anderen nicht teilen kann. Und Johannes geht im folgenden Abschnitt darauf ein, woran man erkennen kann, dass Gott in uns lebt. Eine ganz wichtige Frage. Woran kann ich denn erkennen, dass Gott in mir lebt? Es kreist sich der ganze Brief immer wieder schlussendlich um diese Frage, wie erkenne ich im Angesicht dieser vielen Strömungen, denen die Gemeinde ausgesetzt ist, ob ich zu Gott gehöre oder nicht. Und so lese ich weiter in dem Brief, den wir miteinander durchgehen, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Abvers 11. Ihr Lieben, oder anders ausgedrückt, Geliebte, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen oder zum Ziel gekommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in ihm. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Kein einfacher Abschnitt, den man so zuhört und denkt, jetzt muss ich noch alles zusammenbringen, wie das zu verstehen ist. 6-mal benutzt Johannes hier dieses Wort bleiben. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben, woran erkennen wir, dass wir in Gott und Gott in uns ist, in uns bleibt. Wir bleiben in Gott, das ist der erste Gedankengang, wenn wir einander lieben. Das zweite, wir bleiben in Gott, wenn wir das Richtige für wahr halten können. Und das dritte, wir kommen zu Gott, wenn wir seiner Liebe glauben. Geliebte, und damit meint Johannes nicht die von ihm Geliebten, sondern die von Gott Geliebten. Also, Geliebte, hat uns Gott so geliebt, dann sind wir schuldig, uns untereinander zu lieben. In Anbetracht der großen Liebe, die uns Gott erwiesen hat, durch den Tod Jesu am Kreuz, sind wir selbst einander Liebe schuldig. Wenn uns eine solch überwältigende Liebe begegnet ist, dann sind wir es schuldig, einander zu lieben. Und hier steht auch dieses Wort, dass wir es schuldig, einander schulden. Es sollte einfach eine Selbstverständlichkeit sein. Also nicht in der Weise wie der Schalksknecht, der von seinem Herrn eine riesige Schuld erlassen bekam, viel Liebe erlebt hat und dann als er einen Knecht sieht, der eine fast lächerliche Schuld ihm gegenüber hat, er ihn ins Gefängnis werfen ließ. Nicht so sollen wir handeln. Denn wenn die Liebe Gottes uns ergriffen hat, dann sollen wir diese Liebe, diese unermessliche Liebe, die uns Gott schenkt, weitergeben und uns untereinander lieben. So schreibt auch Paulus der Gemeinde in Rom, den Gläubigen in Rom, seid niemand etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Das ist eine interessante Aussage. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Muss man sich mal vorstellen. Das ganze Gesetz lässt sich also in das fassen. In Anbetracht der Liebe Gottes sind wir nicht nur aufgefordert, einander zu lieben, sondern wir sind es uns sogar schuldig. Ist hier die Liebe Gottes als Vorbild genommen, so kann das nur heißen, dass die Liebe, die wir einander schuldig sind, uns etwas kostet. Was die Liebe konkret im Leben von Jesus bedeutete, beschreibt der Hebräerbrief. Obwohl er Jesus hätte Freude haben können, erduldete er das Kreuz und achtete die Schande gering. Die Liebe schränkte Jesus in seiner Lebensfreude ein. Er erduldete das Kreuz, er nahm Beschimpfungen auf sich, obwohl er hätte Freude erleben können. Die Liebe Gottes hört nicht da auf, wo die Freude eingeschränkt wird. Gott liebt nicht nur bis dahin, bis dorthin, wo es nicht weh tut, sondern Gott liebt, auch wenn es weh tut. Diese Art von Liebe sind wir uns schuldig. Liebe, die auf Freude verzichten kann, aus Liebe zum anderen. Liebe, die sich aufopfert. Und man muss auch hier sagen, dass viele, viele christliche Werke entstanden sind und diese Liebe wirklich Ausdruck findet, dass Menschen sich aufopfern und diese Liebe zum Durchbruch kommt. Und auch unter uns, denke ich, ist diese Liebe zu finden, dass man füreinander da ist, dass man sich Zeit nimmt, dass man Opfer bringt, weil die Liebe Ausdruck findet. Und scheinbar unvermittelt in diesen Gedanken hinein, als ob Johannes im Moment die Übersicht über das verliert, was er schreibt, sagt er, niemand hat Gott jemals gesehen. Was soll nun diese Aussage inmitten des Gedankenganges, der sich mit der Liebe befasst? Er spricht von der Liebe und plötzlich sagt er, niemand hat Gott jemals gesehen. So wie ein Einschub. Was soll diese Aussage hier? Natürlich, die Aussage an sich ist völlig richtig. Die ganze Bibel bezeugt, dass man Gott nicht sehen kann. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, sagt Gott zu Mose, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Wer Gott sieht, stirbt. Das ist eine Überzeugung, die wir durch die ganze Bibel hindurch verfolgen können. Es ist unmöglich, Gott zu sehen, auch wenn im Herzen eines jeden Menschen dieser Wunsch schlummert, Gott zu sehen. Gott zu verbildlichen. Auch die ganze Götterkult lebt eigentlich von dem, von der Sehnsucht, das, was ich ehre, zu verbildlichen, es anrühren zu können. Und wenn ich wüsste, dass man Gott sehen könnte, ich würde viel investieren, um ihn zu sehen. Ich würde viel tun und weit reisen, wenn ich wüsste, dass ich Gott sehen könnte. Ich würde vermutlich hier kündigen und würde diese Reise auf mich nehmen und dann wieder zurückkommen und vielleicht suchen, was ich dann mache. Ich würde viel tun, wenn es möglich wäre. Und diese Sehnsucht, dieser Wunsch, Gott zu sehen, steckt tief in Menschen drin. So sagt auch Philippus zu Jesus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Lass uns den Vater sehen. Wir wollen nur schnell den Vater sehen und dann genügt das uns. Und Jesus macht ihm dann deutlich, wie wir als Menschen Gott sehen und erkennen. Er sagt dem Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Hier ist der Ort, wo die Wirklichkeit Gottes Fleisch geworden ist, wo sie fassbar, sichtbar geworden ist für den Menschen. Wer Gott erkennen will, der muss auf Jesus sehen. So lesen wir im Johannesevangelium, niemand hat Gott je gesehen. Niemand. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Der Eingeborene Jesus Christus ist der Eingeborene, der in des Vaters Schoß war, in der Gegenwart Gottes lebte, der hat uns das verkündigt. Er hat uns das gezeigt, wer der Vater ist. Aber nochmals, warum schreibt Johannes dies für uns fast unvermittelt in diesem Zusammenhang, wo er über die Liebe spricht untereinander? Die Aussage wirkt im ersten Moment, wenn man das so nüchtern betrachtet, so wie ein Fremdkörper. Was soll das hier? Er spricht von der Liebe und gleichzeitig auf einmal plötzlich sagt er, niemand hat jemand Gott gesehen. Johannes hat sich nicht geirrt. Er weiß ganz genau, warum er das so geschrieben hat. Er schreibt der Gemeinde, um ihnen in der Auseinandersetzung mit verführerischen Lehren und Praktiken zu helfen. Diese Leute erzählten nämlich, sie hätten in ihren Visionen und in ihren mystischen Erfahrungen Gott gesehen. Sie erzählen, wie sie besondere Erfahrungen mit Gott gemacht haben. So habe ich auch schon ein Buch gelesen, ich habe es nur nicht mehr gefunden. Da habe ich auch gelesen, wie ein Mensch erzählt hat, wie er Gott gesehen hat. Das beeindruckt. Und das ist natürlich eine Frage, ja, was ist da mit mir los, wenn ich Gott nicht gesehen habe? Stimmt mit mir etwas nicht? Und dann merkt man vielleicht noch, wie angetan diese Menschen von dieser Begegnung sind. Man spürt es ihnen ab, dass wirklich etwas geschehen. Und vielleicht rühmen sie sich sogar ihrer besonderen Erkenntnis, wie sie sich der göttlichen Gestalt näherten. Und Johannes sagt nun der Gemeinde, seid getrost. Niemand hat Gott je gesehen. Ihr müsst euch überhaupt nicht durcheinander bringen lassen. Niemand kann Gott je sehen. Nicht als Menschen. Für uns gilt, wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. So erkennt ihr, ob Gott in eurer Mitte lebt oder nicht. Nicht durch diese Erfahrungen, die euch hier verkündigt werden, sondern ganz nüchtern im Umgang, wie ihr als miteinander lebt, das seht ihr und erkennt ihr, dass Gott in euch lebt. Die Gegenwart Gottes in unserem Leben wirkt sich dadurch aus, dass wir einander lieben und nicht, dass wir Gott schauen. Denn wer Gott sieht, muss sterben. Und Paulus sagt deutlich, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und das gilt für unser Zeitalter, bis Jesus wiederkommt. Die Gegenwart Gottes in unserem Leben zeigt sich dadurch, dass wir uns untereinander lieben. Denn darin ist die Liebe, die Gott uns gezeigt hat, ist in uns vollkommen geworden. Oder man kann dieses Wort in dem Zusammenhang auch so verstehen, dass die Liebe Gottes in uns zum Ziel gekommen ist. Gott hat das Ziel erreicht, das er in uns hat, dass wir seine Liebe weitergeben und seine Liebe leben, denn er ist Liebe. So schließt ja Johannes dann diesen Abschnitt. Wir sollen uns nicht danach ausstrecken, Gott zu sehen, denn dies ist gar nicht möglich und wir werden Gott sehen, wenn Jesus kommt, dann wird das geschehen, da kommt uns Gott entgegen. Die Liebe Gottes soll in uns zum Ziel kommen und dieses Ziel ist dadurch erreicht, wenn wir uns untereinander lieben. Und so sagt auch Paulus dem Timotheus, die Hauptsumme aller Unterweisung. Also alles, was die Unterweisung ausmacht in der Gemeinde, auf alles, was die Unterweisung hinzielt, aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen, aus ungefärbtem Glauben, keine Heuchelei. Die Hauptsumme der Unterweisung ist die Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen, aus ungefärbtem Glauben. Keine gespielte Liebe voreinander. Und an der Liebe untereinander erkennen wir, dass Gott in uns ist und wir in Gott sind. Und hier sehen wir die Auswirkung dessen, was es heißt, dass Gott Liebe ist. Dass sogar die Hauptsumme der Unterweisung auf das abzielt. Und wenn man den Johannesbrief durchliest, da muss man das erkennen. Das Ziel des Johannes ist, die Gemeinde zu festigen und sie zu ermutigen, diese Liebe, die wir von Gott bekommen haben, zu leben. Wir bleiben in Gott, das zweite Gedankengang, wenn wir das Richtige für wahr halten können. Johannes fährt weiter, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Das ist also ein weiterer Aspekt. Nicht die Liebe untereinander allein macht es aus, ob Gott in uns wohnt und ob wir in ihm bleiben. Denn dann müssen wir nur darauf achten, dass sich die Menschen untereinander lieben. Man kann dann abmachen, was dann die Liebe heißt und was nicht. Das kann man in Übereinkunft starten. Und wer sich liebt, der ist dann in Gott. Diese Sicherheit hat jedoch ein moralisches Christentum zur Folge, das lediglich zwischen Gut und Böse unterscheidet. Der Gute ist Gott wohlgefällig und der Böse muss erst gut werden, damit der Gott gefallen kann. Das ist dann so ein moralisches Verständnis. Nicht, dass wir als Christen nicht gut sein sollen, aber es geht um eine wesensmäßige Veränderung, nicht um einfach gut oder böse, sondern es geht im Glauben um gerettet oder verloren. Bin ich im Licht oder bin ich in der Finsternis? Zur Liebe gehört auch die richtige Überzeugung. Und diese Überzeugung wird bestimmt durch den Geist, den uns Gott gegeben hat. Johannes spricht hier aber nicht von den Geistesgaben, die als Beweis dafür stehen sollen, dass wir im wahren Glauben stehen. Auch das ist ein Weg, der oft in die Irre führt, dass man besondere Gaben betont und heraushebt. Und wenn man die hat, dann kann man sich gewiss sein, dass man den Geist hat. Das ist nie was die Schrift lehrt. Er spricht nicht von magischen Kräften, wie das heute manchmal der Fall ist, die als Beweis dafür gelten sollen. Johannes spricht von der Überzeugung, die wir dadurch haben, weil uns Gott von seinem Geist gegeben hat. Die folgenden beiden Verse werden dies verdeutlichen. Johannes greift den Gedanken nochmals auf, dass er mit den anderen Aposteln zusammen Jesus, den Sohn Gottes, sah. Wie er so schon im ersten Satz seines Briefes sagte, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Das verkündigen wir euch. Wir haben das Wort des Lebens. Was wir euch verkündigen, das haben wir betastet. Wir sind Augenzeugen. Auf uns könnt ihr euch verlassen. Wir haben das gesehen, was wir euch erzählen. Wir haben das nicht aus der Luft gegriffen. Das war nicht eine Vision, die ich, Johannes, hatte, sondern wir die Apostel und die vielen Menschen, die Jesus angefasst haben, wir können sagen, dass das wirklich wahr ist. Sie geben Zeugnis. Und weil er das miterleben durfte, kann er bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Die Liebe Gottes wird nicht durch eine übersinnliche Erfahrung erkannt, sondern mittels Berichten, die uns von den Zeugen über Zeugen vermittelt werden. Die Liebe Gottes wird weitererzählt. Für uns heute entnehmen wir diese Erzählung und diese Berichte aus der Bibel. Und wer nun mit diesem Zeugenbericht übereinstimmt, in dem bleibt Gott, und er in Gott, so lesen wir im Vers 15, wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Aufgrund des Zeugenberichtes der Apostel bekennt man Jesus als Gottes Sohn. Wer bekennt und glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, der bekennt, dass Jesus der einzige Weg zur Rettung ist. Wir müssen das in unserem christlichen Abendland vielleicht genau definieren, was wir darunter verstehen, dass wir sagen, Jesus ist der Herr oder Jesus ist der Christus. Weil das ist eine Botschaft, die damals in eine heidnische Welt hinausgesagt wurde, wo verschiedene Götter angebetet wurden. Und dann hat die Gemeinde gesagt, aber unser Gott ist nicht irgendein Gott, nicht der Apollos, nicht die Aphrodite, nicht die Göttin von Ephesus, sondern unser Herr ist Jesus Christus, der gestorben und auferstanden ist. Und wer das heute bezeugt, in dem Sinne, dass die Schrift sagt, bekennt, dass Jesus der einzige Weg zur Rettung ist, er bekennt und glaubt, dass es neben Jesus keinen anderen Gott gibt und keinen anderen Weg zur Rettung. Und er bekennt und glaubt, und das ist das Anstößige vielleicht und das, was schwierig ist heute, auch das deutlich zu sagen, der bekennt und glaubt, dass keine andere Religion, mag sie heißen und so ein gutes Konzept haben, wie sie will, die Menschen vor dem Gericht Gottes retten kann. Wer nun dies bekennt und mit voller Überzeugung aus ganzem Herzen bezeugt, der ist aus Gott. So schreibt Paulus, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern wenn du mit deinem Herzen, wenn du mit deinem ganzen Wesen übereinstimmst mit dem, dann bist du gerettet. Und in dieser Weise zu bezeugen vermag nur, wer am Heiligen Geist teilhaftig geworden ist. Denn Paulus schreibt den Korinthern, niemand verflucht Jesus, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Niemand. Niemand kann das von Jesus bezeugen, wenn nicht der Heilige Geist in ihm lebt. In dieser Ausschließlichkeit, in dieser Festigkeit, in dieser Überzeugung. Damit wird deutlich, was Johannes meint, wenn er sagt, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Wir erkennen also am Bekenntnis, ob jemandem der Geist Gottes gegeben ist oder nicht. Johannes im Kapitel 4 schreibt, daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Das haben wir schon miteinander betrachtet. Das können wir nur bekennen, wenn uns der Geist Gottes gegeben ist. Wirklich nur dann. Wir sollen uns also nicht dauernd grämen und fragen, ob wir Gottes Geist haben, weil wir vielleicht nicht eine besonders herausragende Gabe geschenkt bekommen haben. Vielleicht sehen wir andere Gläubige, die sind begabt und wir denken, ja, der hat bestimmt der Heilige Geist, und der ist bestimmt geboren in Christus. Der hat so viele Fähigkeiten, so viele Gaben, man sieht, der ist gesegnet vom Herrn, aber ich? Was macht denn ich? Ich diene ein bisschen da und diene ein bisschen dort. Gehöre ich dann zu Gott? Und dann bricht eine Sehnsucht oft auf in Menschen, dass sie diese Bestätigung suchen durch irgendwelche Erfahrungen, dass sie besondere Segnungen erlangen, auf irgendwelchen Wegen, damit sie ein sichtbares Zeichen bekommen für als Bestätigung, jawohl, Gott ist in mir. Wir sollen uns nicht grämen und fragen, ob wir Gottes Geist haben, weil wir vielleicht nicht besonders herausragende Gaben geschenkt bekamen. Nicht an den Gaben Gottes erkennen wir den Geist Gottes, sondern an dem, was wir glauben und bezeugen. Natürlich, was wir glauben und bezeugen, dann auch leben. Wer von ganzem Herzen sagen kann, Jesus ist der Sohn Gottes, für meine Schuld und Sünde ist er am Kreuz gestorben und nach 3 Tagen auferstanden. Allein durch ihn bin ich erlöst und gerettet. Wer solches bezeugen kann, dem ist der Geist Gottes gegeben. Denn dies kann der menschliche Geist nicht hervorbringen. Das ist nicht möglich. Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen. Wenn die ganze Welt behauptet, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist, dass nicht er der einzige Weg zur Errettung ist und sich sogar gefoltert werde und vielleicht sogar wieder rufe und sage, jawohl, wie das auch geschehen ist in Verfolgungszeiten, dass einige unter der Folter widerrufen haben, aber ich würde nicht sagen, dass ich nicht widerrufe, aber bis jetzt hätte ich den Eindruck, wenn ich widerrufe, und Jesus absagen würde, ich wüsste, dass ich lüge. Ich wäre ganz sicher, jetzt hast du gelogen. Weil diese Überzeugung so tief in mir verwurzelt ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist und der Retter meines Lebens, dass er für mich am Kreuz gestorben ist und auferstanden. Diese Überzeugung so tief in mir ist, dass wenn ich ihr widerspreche, ich weiß, jetzt hast du gelogen. Du hast die Unwahrheit gesagt. Und dass das so fest in mir drin ist, das ist das Werk des Heiligen Geistes, das kann der menschliche Geist nicht hervorbringen. Daran erkenne ich, ob der Geist in mir zum Zeugnis ist. Am Bekenntnis. Das sehen wir auch, wenn wir den Johannesbrief aufmerksam lesen, wir werden nochmal so eine Stelle kommen, dass das Bekenntnis das Entscheidende ist, um zu erkennen, wo wir stehen. Und mit dem Bekenntnis natürlich verbunden, das Leben, das sich dann auch dementsprechend vollzieht. Und als Drittes, wir kommen zu Gott, wenn wir seiner Liebe glauben. Was macht es nun aus, dass Gott in uns wohnt? Ist es die Liebe, die wir zueinander haben? Oder ist es das Bekenntnis? Nein, eigentlich ist es keines von beiden. Denn beides ist die Folge von dem, was Johannes nun sagt. Denn das ist das Entscheidende. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Das ist das Entscheidende. Die anderen beiden Dinge, das sind Folgen daraus. Aber wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Sie haben die Liebe Gottes erkannt im Leben und Sterben Jesu. Sie erkannten, dass am Kreuz die Liebe Gottes ihren höchsten Ausdruck fand. Und dies ist keineswegs selbstverständlich. Denn viele Menschen erkannten und erkennen darin Gottes Liebe nicht, am Kreuz auf Golgatha. Sondern erachten den Tod Jesu am Kreuz als eine Dummheit. Bis dahin, dass berühmte Leute das vertraten, dass Jesus, aber dass er am Kreuz starb, das war praktisch das Fiasko seines Dienstes. Das war eigentlich Schiffbruch. So sagt es auch schon Paulus den Korinthern, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das Kreuz ist uns eine Gotteskraft. Es ist gar nicht selbstverständlich, dass wir im Kreuz die Liebe Gottes erkennen und sie glauben. Viele Menschen sehen gerade in dem Kreuz eigentlich eine Dummheit, eine Torheit. Wer soll denn glauben, dass das Gott ist, der sich von Menschen, von den eigenen Geschöpfen, die er geschaffen hat, hinrichten lässt? Dass wir das glauben können. Und dieser Liebe Gottes Glauben schenken, das ist das Entscheidende. Es ist nicht selbstverständlich und viele sehen das anders. Kannst du mit Johannes sagen, ich habe die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und geglaubt? Ich habe erkannt und geglaubt, was am Kreuz geschehen ist. Für mich ist das Wort vom Kreuz nicht eine Dummheit. Und hier, an diesem Punkt, wird unser Leben grundlegend verändert. Wenn wir glauben, was Gott für uns getan hat. Wer glaubt, der hat das ewige Leben, sagt Jesus. Glaubst du, dass Gott dir seine Liebe am Kreuz auf Golgatha gezeigt hat? Oder stehst du dem irgendwo innerlich gleichgültig entgegen? Oder gleichgültig gegenüber? Würde es dich überhaupt stören, und jetzt sei mal ganz ehrlich, würde es sich überhaupt stören, wenn in der Schweiz eine andere Religion eingeführt würde? Wenn du damit genauso gut, vielleicht sogar noch besser leben könntest, wie mit dem Christentum? Würdest du vielleicht dich nur gegen eine andere Religion wehren, weil sie von dir vielleicht Sachen fordert, die du nicht gerne machst? Oder würdest du einer anderen Religion widerstehen, weil du Jesus kennst? Und seine Liebe verstanden hast? und sein Geist in dir wohnt. Wenn dir das egal wäre, was für eine Religion du ausüben müsstest, du passt dich einfach an, was das Land macht, dass du gut leben kannst, dann hast du bestimmt noch nicht erfasst, was Jesus für dich getan hat. Du hast noch nicht begriffen, dass du vor Gott nicht bestehen kannst, auch wenn du viele gute Dinge tust in deinem Leben. Denn wir leben von Natur aus in Auflehnung gegen Gott. Mag sie sich in aktiven oder passiven Widerstand ausdrücken, aber von Natur aus leben wir in einer Gleichgültigkeit oder in einer Auflehnung gegenüber unserem Schöpfer. Gott möchte aber, dass wir gerettet werden, damit er uns nicht verdammen muss. Durch Jesus werden wir gerecht gemacht. Da wir nun gerecht geworden sind, sagt Paulus, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Hier geschieht das, was im Leben eines Menschen, jedem Menschen mal geschehen muss, Versöhnung mit dem Schöpfer. Versöhnung mit dem, der ihn geschaffen hat. Diesen Frieden bekommen wir aber nur, wenn wir auf die Liebe Gottes reagieren und antworten, indem wir erkennen und glauben. Gott will dich retten, wenn du noch in Gleichgültigkeit gegenüber ihm lebst. Er sucht dich, er möchte, dass du von seiner großen Liebe beschenkt wirst. Wenn du noch nicht versöhnt bist, kann ich dir nur sagen, lass dich versöhnen mit Gott, indem du ihm und somit seinem Wort Glauben schenkst und ihm voll und ganz vertraust. Und gerne zeige ich in einem persönlichen Gespräch auf, was die Bibel noch weiter dazu sagt und wie wir unseren Glauben und Vertrauen gegenüber Gott und Jesus konkret ausdrücken können. Wir kommen zu Gott, wenn wir seiner Liebe glauben und dadurch werden wir fähig, untereinander uns zu lieben, uns das Richtige und Wahre zu bekennen. Ich fasse zusammen. Woran erkennen wir, dass wir in Gott und Gott in uns sind? Diese kleine Aussage, niemand hat je Gott gesehen, zeigt uns eigentlich, was die Problematik war. Was die Gemeinde, lässt uns etwas erahnen, gegenüber was die Gemeinde sich verteidigen musste, wenn sie ausgesetzt war. Sie waren Behauptungen ausgesetzt, wo Menschen deutlich machten, sie hätten Gott gesehen. Sie seien Gott in besonderer Weise begegnet, in übersinnlicher Weise. Und da steht der Gläubige in seinem nüchternen Glauben da und denkt, ja, aber was ist mit mir? Warum schenkt mir Gott diese Offenbarungen nicht? Warum kann der Gott sehen und ich nicht? Und Johannes sagt, lasst euch nicht durcheinander bringen. Dass Gott in euch bleibt und ihr in Gott, zeigt die Liebe, die untereinander lebt. Und zeigt, dass der Geist Gottes in euch lebt. Und dass wir glauben der Liebe, die Jesus gezeigt hat. Wir bleiben in Gott, wenn wir uns untereinander lieben. Wir bleiben in Gott, wenn wir das Richtige für wahr halten, wenn wir Gott Recht geben. Aber das allein kann nie genügen. Denn das könnten wir vielleicht auch in Theorie, in einer gewissen Gesetzlichkeit machbar machen, handhaben, indem dass wir einen Katalog aufstellen, das und das und das und das macht, das ist Liebe und das und das und das macht, das ist Liebe. Dann können wir uns an diesen Katalog halten und dann können wir uns wieder so eine Sicherheit schaffen. Es geht nicht um ein gesetzliches Halten der Liebe, sondern es geht um die Gesinnung unseres Herzens, um den veränderten neuen Menschen. Und bevor wir dies leben können, müssen wir selbst zu Gott kommen, indem wir der Liebe glauben. Indem wir glauben, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Indem wir an Jesus glauben, weil er die Liebe selbst ist. Und Johannes fasst diesen Abschnitt noch eigentlich in einem ganz gewaltigen Wort zusammen. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe ist, der bleibt in Gott und
Glauben wir das überhaupt nicht?
Und wer in der Liebe ist, ist in Gott, bleibt in Gott und Gott in ihm. Glauben wir noch, dass Gott Liebe ist? Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Auch unter Gläubigen zum Teil, die Distanz gewonnen haben zu Gott. Die gar nicht mehr von Herzen sagen können, ja, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Also unbestritten und bleibt bestehen, ob wir dem recht geben oder nicht. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott in ihm. Wenn Gott Liebe ist, wenn in der Liebe Gottes alles begründet liegt, so ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir untereinander diese Liebe leben. Und trotzdem, auch schon die ersten Gemeinden mussten diesbezüglich sehr stark ermahnt werden. So möchte ich nur an Paulus erinnern, wo er sagt, ja, wenn ihr euch fresst und beißt, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr gegenseitig aufgefressen werdet. Gott ist Liebe. Bleiben wir in der Liebe. Jesus drückt das ganz konkret aus, was das bedeutet, in der Liebe zu leben. Er sagt seinen Jüngern, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Gott bleibt in uns. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Amen. Wir beten. Ich danke dir, Vater, dass du der Gott der Liebe bist. Du bist Liebe und vollkommene Liebe. Und du hast diese Liebe so deutlich gezeigt, indem du deinen Sohn gegeben hast, in den Tod für uns. Und das, was du getan hast, hast du aus Liebe zu uns getan. Fast eine unbegreifliche Liebe. Und trotzdem will uns oft immer wieder eingeflüstert werden, du seist ein rächender Gott und du wirst auch Rache üben. Aber du bist, über all dem steht deine Liebe. Und zuerst schenkst du uns deine Liebe, lädst uns ein, zu dir zu kommen. Und es ist auch unser Wunsch, dass die Liebe, die du zu uns hast, auch in unserem Leben immer mehr Ausdruck findet. Ganz persönlich im Leben, aber auch als Gemeinde. Dass wir ein Abbild sind von der Liebe und dass die Liebe, die du uns geschenkt hast, zum Ziel kommt in unserem Leben miteinander. Dass wir uns untereinander lieben. Dass wir auch im Bekenntnis, in der Überzeugung übereinstimmen mit dir. Miteinander dich ehren und deinen Namen rühmen. Und das greifbar wird, dass du ein Gott der Liebe bist. Und dass nicht besondere Gaben, besondere Kräfte im Vordergrund stehen oder bezeugen sollen, dass du in uns lebst, sondern eigentlich das, was dein Wesen ausmacht, die Liebe. Wir brauchen dich. Deine Führung, deine Leitung. Wir wollen dich ehren und deinen heiligen Namen rühmen.